إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Liebe Gäste, ich begrüße Sie alle recht herzlich, obwohl ich auch hier fremd bin in der Stadt. Das Thema von heute ist: Ist der Koran das Wort Gottes? Als allererstes, die meisten Menschen wissen, dass der Koran das heilige Buch der Muslime ist. Dass der Koran das Buch ist, an das die Muslime glauben. Das ist eine Säule, eine Bedingung ist als Muslim, dass man an den Koran glaubt. Die meisten Menschen wissen das, aber die wenigsten wissen, was ist der Koran überhaupt. Als allererstes, eine ganz kurze Einführung zu dem, was der Koran ist. Das wird vielleicht nachher einige Missverständnisse klären, damit nicht einige Missverständnisse aufkommen. Wir glauben, wir Muslime glauben, dass der allmächtige Gott dem Erzengel Gabriel diese Worte übergeben hat. Mit Erzengel Gabriel gesprochen hat und dass der Erzengel Gabriel, Jibril a.s., diese Worte wortwörtlich dem Propheten Mohammed a.s. eingegeben hat, übermittelt hat. Das heißt, wir glauben nicht, dass es nur eine reine Inspiration ist, sondern wir glauben, dass es wortwörtlich herabgekommen ist. Dann ist der Koran nicht ein Buch, was in einem runtergekommen ist, sondern der Koran ist über 23 Jahre offenbart worden. Das heißt, zu einer bestimmten Fragestellung kam ein bestimmtes Gebot herab. Zum Beispiel die Menschen fragen den Propheten Mohammed s.a.w. eine bestimmte Sache. Daraufhin kommt der Befehl, kommt das Wort Gottes herab durch den Engel Gabriel auf den Propheten Mohammed. Deswegen ist das der Koran keine chronologische Erzählung, die anfängt mit der Erschaffung des Menschen und aufhört mit der Sendung Mohammeds, sondern der Koran ist eine Offenbarung, wie gesagt, die nicht chronologisch ist, sondern wo zu bestimmten, das nennt man Esbab-Nuzul, zu bestimmten Fragestellungen die bestimmte Offenbarung herabgekommen ist. Das ist das allererstes. Der allmächtige Gott Allah subhanahu wa ta'ala hat zu jeder Zeit Gesandte herabgesandt. Der erste Prophet ist Adam a.s., der göttliche Offenbarung bekommen hat. Dann geht es weiter mit Noah, Abraham und so weiter und so fort. Moses, Jesus, das sind alles die Propheten eines Muslims. Wir glauben, dass diese Propheten alle vom selben allmächtigen Gott gekommen sind, mit derselben Botschaft. Und diese Botschaft ist: Diene dem einen allmächtigen Gott und lasse die Anbetung aller anderen. Deswegen ist der Islam im Prinzip ein Aufruf, den Schöpfer zu dienen und die Anbetung der Schöpfung zu unterlassen, was man auch Götzendienst nennen kann. Deswegen sagen wir als Muslime ganz deutlich, wir sind keine Mohammedaner, denn Mohammedaner, dieses Wort würde implizieren, dass wir Mohammed anbeten. Jemand, der Mohammed anbetet, ist kein Muslim, sondern ist aus dem islamischen Glauben ausgetreten. Wir sagen, dass Mohammed es nicht verdient, angebetet zu werden. Wir sagen, dass Jesus nicht angebetet werden darf. Wir sagen, dass Maria nicht angebetet werden darf. Wir sagen, dass Moses nicht angebetet werden darf. Wir sagen, dass Jakob nicht angebetet werden darf. Wir sagen, diese Menschen müssen wir uns zum Vorbild nehmen. Und diese Menschen waren Diener des Allmächtigen Gottes. Und deswegen müssen wir auch Diener des Allmächtigen Gottes sein. Und der Koran macht uns ganz deutlich, dass die Propheten, die zur Welt gesandt worden sind, um den Menschen die Botschaft zu bringen, nicht nur in einem bestimmten Raum erweckt worden sind, Mesopotamien, Palästina, Ägypten, Saudi-Arabien, sondern wir sagen, dass auf der ganzen Welt bei jedem Volk ein Gesandter gekommen ist, um den Menschen zu lehren, dient den einen wahren Gott und vermeidet die Anbetung der falschen Götter. Dient dem Schöpfer und vermeidet die Anbetung der Schöpfung. Der Beweis dafür ist Sure 16, Vers 36 im Koran, wo Allah sagt: وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يُبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Wir haben in jeder Gemeinschaft Gesandte erweckt, dass sie die Menschen lehren, dient dem einen wahren Gott und vermeidet die Anbetung der falschen Götter bzw. der Schöpfung. Und wenn wir die Bibel betrachten beispielsweise, und schauen uns dort die Botschaft an. Wir als Muslime glauben, dass diesem Ursprung dieselbe Botschaft ist. Dann finden wir zum Beispiel in Exodus 20, Vers 2, was finden wir dort? Das sind die 10 Gebote. Ich bin der Herr, dein Gott. Das sagt der allmächtige Gott, Allah, zu Moses. Der dich herausgeführt aus Ägypten hat, aus dem Sklavenhaus. Du sollst dir keine Götter neben mir nehmen. Du sollst dir kein Bildnis machen von irgendetwas oben im Himmel oder unten auf der Erde oder unter dem Wasser. Du sollst sie nicht anbeten und du sollst ihnen nicht dienen. Diese Gesandten kamen mit der Hingabe zu Gott, sich dem allmächtigen Gott hingeben. Was war das? Beispielsweise als Abraham a.s. bereit war, seinen Sohn zu opfern. Was steht dort in Genesis? Dass Allah jetzt gesehen hat, dass er sich ihm unterwirft, dass er sich ihm hingibt, dem allmächtigen Gott, und gehorsam ist. Was war David a.s., als er sagt: Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, er weidet mich auf einer grünen Au und führt mich zu frischem Wasser. Und ob ich auch wandere im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück. Das ist Ergebung, Hingabe zu Gott. Was war Jesus a.s., als er in Matthäus 26, Vers 39 zu Boden geht und er ging 3 Schritte weiter und fiel mit seinem Angesicht zu Boden und betete. Zu wem betet er? Zum allmächtigen Gott. Was ist das erste Gebot? Laut Jesus, er sagt in einem Evangelium, sagt er, dies ist das erste Gebot. Du sollst den Herrn, dein Gott, lieben, von ganzem Herzen und mit ganzer Seele und mit ganzer Kraft. Was sagt Jesus selber? Johannes 5, Vers 30, doch sagt er, ich kann nichts von mir selber aus tun. Das ist Gottergebung. Und Gottergebung heißt auf Arabisch Islam. Nun ist der letzte Prophet, der vom allmächtigen Gott besandt worden ist, nachdem die Menschen sich wieder andere Götter genommen haben, wie die Israeliten, die das goldene Kalb gegossen haben in der Wüste, ist der letzte Prophet gekommen mit derselben Botschaft, mit der Wiedererscheinung der Urreligion aller Propheten. Was war die Urreligion? Sich Gott hingeben. Sich Gott ergeben. Was heißt sich Gott hingeben? Sich Gott ergeben auf Arabisch? Islam. Und jemand, der sich Gott hingibt und Gott ergibt, ist ein Muslim. Und dieser Prophet Mohammed s.a.w. hat genau diese Botschaft vollendet. Er sagte zu seinen Gefährten, er sagte: La tutruni kam atradat Nasara ibn Maryam, innam an abdun faqulu abdullahi wa rasulu. Übertreibt in eurem Lob zu mir nicht, denn ich bin nur ein Diener. Übertreibt in eurem Lob zu mir nicht, so wie die Christen mit Jesus übertrieben haben. Ich bin nur ein Diener Gottes und Gottes Gesandter. Sagt Diener Gottes und sein Gesandter. Er war derjenige, der gebetet hat. Im Koran selber wird er dazu aufgefordert, in seiner Botschaft, in seinem Buch, den Menschen dies zu sagen. Er sagt: Kul innama ad'u rabbi wa la usriku bihi ahada. Sprich, also Mohammed soll sprechen, Allah fordert auf: Ich rufe nur meinen Herrn an und ich geselle ihm niemanden bei. Kul inni la amliku lakum darra wa la rashada. Sprich, ich kann euch keinen Schaden bringen und keinen Nutzen bringen. Ich kann nur diese Botschaft vollbringen. Nun ist das letzte Buch, was vom Allmächtigen gesandt worden ist, der Koran. Wir Muslime glauben, dass im Vorfeld, vor dem Koran schon Bücher von Allah subhanahu wa ta'ala herabgesandt worden sind. Zu Propheten. Beispielsweise die Tora. Dieses, was der Koran beschreibt. Beispielsweise das Evangelium. Aber wir glauben, dass diese Bücher, dass sie von Menschen mit Menschenhand verwischt worden sind und dass einige Sachen reingekommen sind, die nicht korrekt sind. Und der Prophet kommt mit dem Koran und dieses Buch verspricht Allah in Sure 15, Vers 3, dass er es schützt bis zum jüngsten Tag, um ein für alle Mal die Botschaft den Menschen zu bringen, diene Gott allein und vermeide die Anbetung der falschen Götter. Wer dies tut, wird ins Paradies gehen, wer dies nicht tut, wird in die Hölle gehen. Ganz einfach, ganz simple Botschaft. Jetzt ist natürlich die Frage für denjenigen, der kein Muslim ist, oder auch derjenige, der ein Muslim ist, der sagt sich natürlich, okay, welche Beweise haben wir, dass der Koran das Wort Gottes ist? Und der Prophet, wenn ich Sallallahu sage, das heißt, Allahs Frieden und Segen auf ihm, ja, er hat betont, er hat gesagt, dass alle Propheten mit Wundern kamen. Und diese Wunder, durch diese Wunder haben die Menschen an ihn geglaubt. Und der Prophet sagt, und ich bin nur mit dem Koran gekommen, das ist mein Wunder. Und ich hoffe, dass aufgrund dieses Wunders ich am jüngsten Tag die meisten Folger haben werde. Die meisten Menschen mir gefolgt sind. Wenn der Prophet mir sagt, ich habe nur den Koran als Wunder, nur den Wahyin, dann heißt das nicht, dass er kein anderes Wunder hat, sondern er will damit nur betonen, dass er dieses Wunder ganz an erste Stelle stellt. Beispielsweise hat der Prophet viele Wunder gehabt. Er hat den Mond gespalten. Er hat Essen vermehrt. Kranke geheilt. Voraussagen gemacht. Er hat gewusst, was passiert ist, obwohl er gar nicht an dem Ort gewesen ist. Beispielsweise eine Geschichte, eine persische Delegation kam zu ihm und sie wollten ihn gefangen nehmen. Auf Befehl des Königs Kisra wollen sie ihn gefangen nehmen. Und da meinte der Prophet, dass Kisra schon gestürzt worden ist. Daraufhin waren sie schockiert. Und sind zurückgegangen über Jemen, weil in Jemen hatten die Perser zu diesem Zeitpunkt einen Stützpunkt. Und sie haben dort erstmal gewartet, bis also dieser Khabar, dieser Bericht von Persien bis nach Jemen gekommen ist. Und dann hat sich wirklich herausgestellt, Kisra ist gestürzt worden. Auf diesem Grund ist in Jemen der Islam zur damaligen Zeit verbreitet worden. Weil sich diese Sache, diese Kunde verbreitet hat. Das nur kurz als Beispiel. Aber wie gesagt, sagt der Prophet sallam, mein eigentliches Wunder, das Hauptwunder ist der Koran. Warum? Beispielsweise Jesus a.s. berichtet uns, der Koran hat aus unbelebtem Material lebendiges Material gemacht. Und mit der Erlaubnis von Gott. Hat Kranke geheilt. Hat Wunder gewirkt. Hat in der Wiege gesprochen als Baby. Aber können wir diese Wunder wahrnehmen? Musa a.s. hat das Meer gespalten. Können wir dies sehen heute? Wir können dies nicht unmittelbar wahrnehmen. Warum sagt der Prophet sallam, dies ist mein Wunder? Weil dieses Wunder bleibt hier. Wir können den Koran jetzt betrachten. Wir können den Koran jetzt untersuchen. Was ist da so wundersam dran? Deswegen die Frage, die sich ergibt. Ist er von Gott? Was ist wundersam daran? Bevor ich anfange, über die wundersame Natur des Koran zu sprechen, weil das Thema ist ziemlich lang, das sage ich direkt, also es gehört viel Aufmerksamkeit dazu, man muss ziemlich konzentriert sein. Fange ich erstmal an, ist der Koran von Gott? Wer kann den Koran sonst hergestellt haben? Ja, weil es gibt, wenn wir den Koran beispielsweise lesen, im Koran steht an vielen Stellen, steht, dies ist das Buch von Allah, sinngemäß. In vielen Stellen, zum Beispiel Sure 55, Vers 1 und 2, Ar-Rahman allama al-Quran. Der Allerbarmer, Gott, hat den Koran gelehrt. Oder Surat al-Yasin, Sure 36, Yasin wal-Quran al-Karim, innaka lamin al-Mursalin, ala sirat al-Mustaqim, Tanzil al-Azizi Rahim. Herabgesandt von dem, also dieses der Koran, Yasin wal-Quran al-Karim, bei dem weisen Koran, dies ist das Buch herabgesandt vom Allmächtigen, vom Erbarmer. An vielen Stellen. Tanzilu, Kitab, Mirabbil, Larayba, Fi, Mirabbil Alamin.
Zum Beispiel in Sure 55, Sure 32, Sure 56, Sure 36, Sure 25, Sure 26, Sure 3, Sure 4, Sure 76, Sure 6, Sure 45. In vielen Stellen steht, dies ist das Buch vom allmächtigen Gott. Logischerweise, wenn ich sage, dies ist das Buch vom allmächtigen Gott, wenn du sagst, es ist nicht vom allmächtigen Gott, wir haben das Buch in der Hand, von wem kommt das Buch? Wer hat das Buch geschrieben? Hier will ich auf diese Problematik eingehen, auf die Urheberschaftstheorien. Denn die Orientalisten, die sogenannten Islamwissenschaftler, haben einige Urheberschaftstheorien erstellt. Die erste ist, dass der Prophet Mohammed s.a.w. den Koran selber ersonnen hätte. Die zweite ist, dass er den Koran von anderen heiligen Schriften abgeschrieben hätte. Und zu der Theorie, der Prophet hätte den Koran selber erlogen, gibt es wieder vier Untertitel sozusagen. Erstens, Mythomanie. Zweitens, er wäre Epileptiker gewesen. Und drittens, religiöser Wahn. Und zu der Theorie, er hätte den Koran abgeschrieben, gibt es viele Leute, von denen sie behaupten, der Prophet s.a.w. hätte von ihnen dadurch von der Bibel abgeschrieben. Ja? Deswegen gehen wir darauf ein. Das heißt, insgesamt haben wir drei Theorien. Erste, der Koran ist von Gott, so wie im Koran steht. Zweite, der Prophet s.a.w., Mohammed, hätte den Koran selber ersonnen. Dritte, er hätte den Koran von anderen Schriften abgeschrieben. Das sind die drei ersten Theorien. Ja? So, wenn jetzt jemand sagt zu uns, der Prophet Mohammed s.a.w. hat den Koran abgeschrieben. Oder, nee, er hat den Koran selber erlogen, selber hergestellt. Er hat das selber geschrieben, um ein religiöser Führer zu werden. Dann fragen wir, okay, was ist sein Motiv dahinter? Warum? Da muss man sagen, er wollte damit erreichen, Ruhm, Macht, Geld. Und wir sagen, es stimmt. Es gibt viele religiöse Führer, viele Scharlatane, die Menschen in die Irre leiten und wollen da raus. Und warum machen sie das? Sie wollen damit Ruhm, Macht, Geld erlangen. Also ist die Theorie erstmal eine logische Theorie. Aber wir müssen, bevor wir sagen, diese Theorie ist richtig oder falsch, müssen wir das Leben vom Propheten Mohammed s.a.w. beobachten, ob sich bei seiner Biografie, ob sich dieser Verdacht erhärtet. Ruhm, Macht, Geld. Beobachten wir, machen wir Rewind, gehen wir mal zurück in die Biografie des Propheten Mohammed s.a.w. Als allererstes muss man wissen, der Prophet s.a.w., bevor er mit der Botschaft kam, er ist mit 40 Jahren zum Propheten gemacht worden von Allah. Also mit 40 Jahren kam die erste Offenbarung von Gott, vom allmächtigen Gott. Als er in der Höhle Hira bei Mekka gewesen ist, kam der Engel Jibril zu ihm und sagte zum Ikra bismi rabbika alladhi khalaq, lies im Namen deines Herrn. Und noch einige andere Verse. Dies war die erste Offenbarung. Wie war das Leben bis dahin von dem Propheten Mohammed s.a.w.? Bis dahin war der Prophet Mohammed s.a.w., wenn jemand sagt, er wollte Ruhm, Macht, Geld erhalten, er war berühmt bei seinem Volk als der ehrlichste Mensch. Er hatte den Spitznamen El-Amin, das heißt der Ehrliche, der Zuverlässige, dem er etwas anvertrauen kann. Man nannte ihn Sadiqul Masduq, der die Wahrheit spricht. Sadiqul Masduq, der die Wahrheit spricht. Er war relativ wohlhabend, also er hatte relativ viel Reichtum und war sehr hoch angesehen in seinem Volk. Das heißt, vom ersten Blick her könnte er sagen, wofür will er Geld, Macht, Ruhm? Er hat es eigentlich schon gehabt. Aber okay, kein Problem. Er galt als Al-Amin, der Wahrhaftige. Und es ist sehr schwer vorstellbar, dass jemand, der so ehrlich ist, dass man sagt, er hat nie eine Lüge ersonnen, dass er auf einmal mit der größten Lüge überhaupt kommt. Jetzt schauen wir uns das Leben genau an. Als der Prophet s.a.w. geschickt gesandt worden ist, hat er zuerst 3 Jahre im Verborgenen in Mekka die Botschaft verbreitet. Im dritten Jahr wurde er dann, wurde ihm befohlen, die Botschaft, also danach wurde ihm dann befohlen, nach diesen 3 Jahren, die Botschaft öffentlich zu verkünden. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, وَعَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ und warne deine nächsten Verwandten. Was hat der Prophet, was hat Mohammed s.a.w. dann gemacht? Er ging zum Jabal Safa, zu dem Berg Safa, ein Hügel in Mekka, und rief die Menschen zu sich. Und er sagte zu den Menschen, nehmt mal an, stellt euch vor, ich würde euch erzählen, dort im Tal, ist ein Heer und die wollen über euch herfallen, die wollen euch vernichten. Würdet ihr mir glauben? Und was haben sie gesagt? Sie haben gesagt, ja, wir würden dir glauben. Wir haben von dir noch nie eine Lüge gehört. Darauf sagte der Prophet sallallahu, so bin ich euch ein deutlicher Warner, vor euch liegt eine deutliche Strafe. Und er ruft sie zu dem Glauben auf. Was passiert in diesem Moment? In diesem Moment werden die Menschen, die vorher noch seine besten Freunde waren, so wie es bei den Propheten, die vor ihm waren, gewesen ist, zu seinen Feinden. Von diesem Tag an wurde der Prophet Muhammad, der da bis zu diesem Tag Amin war, wurde er fertig gemacht, auf gut Deutsch. Ja? Als allererstes, weil diese Quraysh, dieser Stamm in Mekka, Angst hatten um ihre Götzen. Weil der Prophet Muhammad sagte zu ihnen, was wollt ihr mit diesen Götzen? Was sollen die euch bringen? Die habt ihr selber geschnitzt. Vernichtet diese Götzen. Dient nur den, der euch erschaffen hat. Der die Welt erschaffen hat. Der die Sonne erschaffen hat. Den Mond erschaffen hat. Daraufhin haben die Quraysh Angst gehabt, weil Mekka beim Ursprung ist die Kaaba von Abraham gebaut worden, um Gott zu dienen. Die Muslime beten nicht die Kaaba an. Wir beten Richtung Kaaba, weil es ein Befehl von Gott ist. Ein Christ, der in der Kirche Richtung Wand betet, betet auch nicht die Wand an. Ja? Wir beten nur in Richtung Kaaba, um uns an eine universale Glaubensgemeinschaft dort zu versammeln. Dies ist ein Befehl von Gott. Jetzt, was ist darauf passiert? Wir haben Angst gehabt, dass wenn er sagt, die Götzen sind Batil, sind falsch, dass dann die Menschen wegbleiben. Das war ein Motiv. Ein anderes Motiv war, dass sie einfach einen Taassub, einen Patriotismus mit der Religion ihrer Vorväter hatten. Viele von ihnen wussten, dass das, was sie tun, falsch ist. Dass das, was sie tun, verkehrt ist. Und das, was Mohammed sagt, richtig ist. Aber sie wollten einfach nicht die Wahrheit erkennen, weil sie wollten weiterhin der Religion der Vorväter folgen. Deswegen müssen wir immer bereit sein, nicht in diese Fußstapfen folgen, sondern die Wahrheit zu erkennen, anzunehmen, wenn sie zu uns kommt. Jedenfalls, was passierte daraufhin? Wir haben eine Unterredung gehalten. Wie können wir ihn aufhalten? Als allererstes haben wir angefangen, falsche Propaganda über ihn zu erzählen. Falsche Propaganda, Lügen, Verleugnung über die Botschaft. Sie haben ihn als Lügner bezeichnet, für die, die ihn nicht kannten. Weil unter den Mekkanern konnten sie ihn nicht als Lügner bezeichnen, weil ihn jeder kannte. Und hätte man gesagt, er ist ein Lügner, hätten alle gesagt, er ist Al-Amin. Er ist der Wahrhaftige. Daraufhin haben sich zusammengesetzt. Dann meinte einer, wir sagen einfach, er ist ein Wahrsager. Daraufhin sagten andere, ja, aber ist die Worte, die dieser Koran wiedergibt, sind keine Worte der Wahrsagerei. Dann meinen andere, okay, dann sagen wir, er ist verrückt geworden. Daraufhin meinen wieder andere, ja, aber ist er eigentlich nicht verrückt, wir kennen ihn doch, er ist ganz klar bei Verstand. Daraufhin meinen andere, ja, okay, dann sagen wir, er ist ein Poet. Daraufhin meinen die anderen, ja, nein, Poet können wir auch nicht sagen, weil dieser Koran, diese Lektüre ist über der Poesie, mächtiger als die Poesie. Daraufhin meinte einer, Al-Walid ibn al-Mughira, wenn ich richtig liege, meinte, das Beste ist, wir sagen, er ist ein Zauberer. Und dann haben sie sich so einigermaßen darauf geeinigt, wir sagen, er ist ein Zauberer. Diese Worte sind die Worte eines Zauberers und haben versucht, so die Botschaft zu entstellen. Was fing danach an? Sie haben gesehen, dass sie ihn nicht aufhalten können. Daraufhin fingen sie an, die zu quälen, die ihm folgen. Weil Mohammed war sehr angesehen. Er hat auch einige Leute, die ihn unterstützt haben, wie sein Onkel Abu Talib. Sie konnten ihn noch nicht so angreifen. Daraufhin haben sie seine Nachfolger, die mit ihm eng zusammen waren, haben sie gequält, gefoltert. Beispielsweise Bilal, der erste Muezzin des Islam aus Äthiopien, schwarzer Muslim. Er wurde mit einem Seil durch die Straße gezogen. Er wurde in der Wüste, im heißen Sand, wenn man jemand in Mekka ist, kann er sich vorstellen, wie heiß es da ist, auf den Rücken, bestimmt war schon mal jemand in Urlaub gewesen, ist über den Strand gegangen, wenn es schön heiß ist, und es tut ihm weh, ja. Er wurde mit dem Rücken, hier wo die Haut so richtig schön dünn ist, nicht mit den dicken, mit Hornhaut unter den Füßen, die Hühneraugen, sondern mit dem dünnen Fleisch hier am Rücken wurde auf den heißen Sand gelegt und ein dicker Stein wurde auf ihn draufgelegt. Und er hat die Botschaft nicht aufgegeben. Anderer, Yasir, wurde getötet. Sumeya, eine Frau, die erste, die getötet worden ist, erste Märtyrerin des Islam, wurde getötet. Und diese Menschen haben große Qualen erlebt. Dem Prophet Sassan tat dies sehr weh, aber seine Hände waren gebunden, er konnte nichts machen. Das war ja der erste Schmerz für den Propheten. Und der erste Punkt, den wir bedenken müssen, ist, dass die Leute, die den Propheten kannten, wäre er ein Scharlatan gewesen, dann wären sie eingebunden gewesen. Sie hätten gewusst, ach ja, der erzählt sowieso nur. Aber sie wussten, dass er wahrhaftig ist und sind trotz diesen Qualen bei ihm geblieben. Das war der erste Punkt. Dann ging es weiter. Dann ging es dem Propheten aus dem Ankragen. Er wurde in den Straßen mit Steinen beschmissen. Er wurde, da wo er gegangen ist, hat man Dornbüschel hingelegt, damit er sich verletzt. So als wenn du hier jetzt, sticht dir jeden Morgen jemand die Reifen platt vom Auto. Ja? Dann ging es weiter. Seine Töchter, die Männer, die mit den Töchtern von ihm verheiratet waren, die wurden dazu gezwungen, sich von den Töchtern scheiden zu lassen. Dieser ganze soziale Boykott. Dann, als nächstes, er ist im als sein Sohn gestorben ist, haben sie eine Jubelparty gemacht, haben sich darüber gefreut. Stell dir vor, dein Sohn stirbt und du siehst jemanden, der freut sich darüber, dass dein Sohn gestorben ist und macht sich über dich lustig. Ich denke, das ist eine sehr, das ist erstmal die psychische Gewalt, die ausgeübt wird. Und wir müssen festhalten, psychische Gewalt ist oftmals schlimmer als physische Gewalt. Beispielsweise in einem Klassenzimmer, wenn der Lehrer den Schüler fertig macht in der Klasse, du Dummkopf oder was weiß ich, ja? Warum kriegst du Kopftuch, du siehst schlecht aus damit, beispielsweise. Kennen wir, ja? Das ist oft schmerzhafter, als wenn er ihn zum Beispiel rausnehmen würde, würde ihm eine Ohrfeige geben, weil die Ohrfeige nach 5 Minuten oder nach einer Minute ist schon wieder weg, je nachdem, was er für Muckis hat. Aber der psychische Schmerz, der bleibt. Dann, das nächste, er ist im Gebet und es kommt jemand mit Innereien von einem Kamel und schmeißt sie ihm auf den Rücken. Innereien von einem Kamel. Kannst du dir vorstellen, Innereien von einem Kamel? War schon jemand beim Schlachtfest dabei? Hat er die Innereien von einem Schaf gesehen, wie viel das ist? Schau mal, die Innereien von einem Kamel. So haben sie ihn fertig gemacht. Dann haben sie, also Essen, haben sie ihm Gebärmutter von einem Schaf ins Essen geschmissen. So hat diese ganze Sache begangen. Dann, er wurde auf der Straße angespuckt. Stell dir vor, du gehst hier über die Straße, wirst angespuckt. Dann, mit zerfallenen Knochen, das ist wie Müll, wurde er beschmissen. Dann bei geheimer Unterredung mit seinen Gefährten kam eine Gruppe und fing mit ihnen eine Schlägerei an. Ja, also als wenn du in der Moschee irgendwo sitzt und dann kommen die Skinheads rein und schlagen drauf. Beispielsweise, könnte ja bald passieren, kann man sich gut vorstellen. Die rechtsradikale Gewalt ist im letzten Jahr um 18% gestiegen, wollte ich nur mal kurz betont haben. Dann, was passiert dann? Er schickt eine Delegation nach Äthiopien. Warum schickt er sie nach Äthiopien? Als allererstes, um die Botschaft zu verbreiten, um in einen Ort zu finden, wo sie sicher sind. Weil der Druck immer größer wird. Ja, weil die Menschen werden gequält, also parallel dazu werden die anderen gequält. Er wird fertig gemacht auf diese psychische Art und Weise. Dann, was passiert als nächstes? Es kommt zum ersten Mordanschlag. Als er im Gebet ist, kommt jemand von hinten, legt ihm ein Kleidungsstück zum Hals und versucht ihn zu erwürgen. Ein Freund von ihm kommt und hält diesen anderen davon fern. Das ist der erste Mordanschlag auf ihn, wo ihn jemand versucht zu töten. Danach, jetzt stell dir vor, du wolltest Geld, Macht, Ruhm. Du hattest vorher Geld, Macht, Ruhm gehabt. Auf einmal nur noch Terror. Wo du hingehst, Dornbüsche, geschlagen, angespuckt, Gefährten werden verprügelt, das komplette Programm, Innereien des Kamels, hinten drauf, Schlägerei, du wirst gewürgt im Gebet, stell dir das vor, ich versuche dich umzubringen, keiner redet mehr mit dir, du wirst als Lügner, aber stell dir das vor, wofür das ganze Theater, mir ging es doch vorher gut. Dann was passiert? Sie kommen zu ihm, das erste Mal, und sagen zu ihm, einer von den Quraysh, von diesem Stamm, kommt zu ihm, guck mal Mohammed, wenn du mit dem, womit du gekommen bist, wenn du Geld haben wolltest dadurch, wir geben dir so viel Geld, dass du der Reichste bist von uns. Weil Geld hat er sowieso schon, aber dass du der Reichste bist. Und wenn du Entscheidungsgewalt haben willst, wir lassen dich über uns entscheiden, wir werden nichts mehr machen, ohne dein Einverständnis zu haben. Und wenn du König werden willst, wir machen dich zum König. Und wenn du einen Arzt brauchst, wir holen dir einen Arzt. Kein Problem, wir helfen dir. Stell dir vor, du hast die Botschaft gebracht, du wolltest nur Geld, Macht, Ruhm. Plötzlich kommt jemand zu dir und sagt, guck mal, gib die Botschaft auf, sag einfach, die Götzen sind auch gut. Und du kriegst das. Was würdest du sagen? Korrekt. Gib mir das her. Warum nicht? Ist doch gut, oder? Können wir ein bisschen zickzack gehen, kein Problem. Heute beten wir Buddha an, morgen Jesus, morgen Mohammed. Kein Problem, warum nicht? Klar, was würdest du sagen? Aber was hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Er sagt zu ihm, bist du fertig? Mit dem, was du gesagt hast, er hat noch das Benehmen dabei. Bist du fertig mit deinem Angebot? Das rezitiert er ihm. Er gibt es in den Koran. Hamim, Tanzilul Kitab min Rabbil Alamin, min Rahmanir Rahim, Kitabun Fussilat Ayatuhu Quranen Arabien, wie kaum ya'lamun. Bashira wa Nadira, fa'arat aktharuhum, fahum la yu'minun. Subhanallah. Er kommt nur mit dem Koran zu ihm. Und der Mensch ist schockiert. Diese Worte auf Arabisch. Er geht zu seinen Gefährten und die sagen zu ihm, was ist das? Hat er dich verzaubert? Die sagen, der sagt, er sagt, ich glaube ja. Subhanallah. Dann, was sagen sie? Okay, wir geben nicht auf, wir versuchen es nochmal. Wir haben jetzt die ganze Zeit versucht, ihm Platz zu machen. Wir kommen nochmal. Wir geben die nächste Bestechung. Ja? Dann kommt die nächste Bestechung, wo sie es nochmal versuchen. Zweite Bestechung, kommt. Wir geben nicht auf, vielleicht gibt er doch noch auf, vielleicht sagt er doch noch, okay, kein Problem. Was passiert dann? Nächster Mordanschlag. Er ist im Gebet und Abu Jahl, einer der Führer der Qurayshiten, einer der Führer des Stammes aus Mekka, nimmt einen Riesenstein und will ihm im Gebet ihm den Schädel zerschmettern. Aber ihm stellt sich ein Riesenkamel in den Weg und dieses Kamel war der Engel Gabriel, der in der Form von einem riesigen Kamel gekommen ist und hat ihn dann in die Flucht geschlagen sozusagen. Das war der zweite Mordanschlag. So, jetzt, was versuchen Sie jetzt? Jetzt kommen Sie nochmal. Also erstmal Bestechung, dann okay, du willst dich nicht bestechen lassen, Mordanschlag, okay. Dann versuchen wir es jetzt nochmal. Vielleicht bist du jetzt weich geworden. Sie wollen ihn nochmal bestechen. Was kommt vom Himmel herabgesandt? Welche Suche? Ja, ayyuhal kafirun. Die Suche kafirun. Oh ihr Ungläubigen. Ich verdiene nicht dem, dem ihr dient und ihr dient nicht dem, dem ich diene. Bis zum Ende. Mir ist meine Religion, euch ist eure Religion. Das heißt, es gibt keine Verbindung. Es gibt nur einzig und allein Gott anbeten. Ihr habt eure Religion. Götzendienst lässt sich nicht mit Islam verbinden. Das bedeutet das. Lekum dinukum waliyadin. Jetzt geht das nächste weiter. Es kommt zu einem Boykott. Nächster Schritt. Also man geht immer von Schritt zu Schritt. Ja? Geht immer weiter. Jetzt kommt der Boykott. Das heißt, sie dürfen nicht mehr kaufen bei den Qurayshiten, bei diesem Stamm. Und es kommt zu einem dreijährigen Boykott, wo sie nur noch die Blätter von den Bäumen essen können und wo sie nur noch die Häute von den Tieren essen dürfen. Das heißt, richtige Qual. 3 Jahre Boykott. Danach, als dieser dreijährige Boykott vorbei ist, wer stirbt? Sein Onkel Abu Talib, der ihn noch relativ in Schutz genommen hat, und seine geliebte Ehefrau. Stell dir vor, dieses psychische Bombardement von allen Seiten und diese Angriffe, und du wolltest nur Geld, Macht, Ruhm, und jetzt stirbt der, der dich verteidigt hat, und deine Ehefrau. Deine geliebte Ehefrau. Subhanallah. Was passiert dann? Es kommt zum offenen Aufruf zur Folter. Offenen Aufruf zur Folter und der Prophet Sallam wandert 60 Kilometer bis nach Taif zu Fuß. Taif ist eine Stadt in Saudi-Arabien und versucht dort die Menschen aufzurufen zum Islam. Was passiert dort? Sie versuchen ihn zu steinigen. Sie werfen ihn mit Steinlaufen hinterher, bis das Blut über seinen ganzen Körper läuft. Und dann kommt der Engel Jibril zu ihm und sagt zu ihm, solche Engel der Berge befehlen dieses Volk zu zerstören. Und er sagt, die wissen nicht, was sie tun. Und er macht eine Dua, ein Bittgebet für diese Menschen. Er hofft, dass Allah soll aus den Nachkommen von diesen Menschen fromme Menschen machen. Subhanallah, wenn du heute in Saudi-Arabien bist, Subhanallah, ist jedenfalls mein Eindruck, die frommsten Menschen in Taif, oder? Das kennst du auch aus. Wirklich, die frommsten Menschen kommen aus Taif, Subhanallah. Also so ungefähr auf jeden Fall. Also unheimlich fromme Menschen aus dieser Stadt. Jedenfalls, dann kommt er wieder zurück. Und jetzt haben die Qurayshiten, dieser Stamm, haben den nächsten Plan, ihn zu töten. Weil es gab damals immer diese Blutschuld. Das heißt, die Araber hatten damals immer noch so ein Ehrgefühl, wenn jemand von der Familie getötet worden ist. Selbst wenn man nichts mit dem zu tun haben wollte, es hätte passieren können, dass es dann zu einem Krieg kommt, dass sie sagen, hey, du hast einen von unserer Familie getötet, dann musst du Blutschuld bezahlen. Daraufhin haben die sich abgesprochen, da kam der Satan zu ihnen bei der geheimen Unterredung und hat gesagt, guckt, ihr nehmt von jedem Stamm einen Jugendlichen und die sollen mit dem Speer bei ihm ins Haus reingehen, mit der Waffe und ihn erstechen. Dann kann niemand kann mit allen Stämmen gleichzeitig Krieg aufnehmen oder Blutschuld verlangen. Dem Propheten sallallahu alaihi wurde dies berichtet von Jibril a.s. und er hat die Flucht nach Medina geplant. Allah hat ihm befohlen, aus Mekka auszuwandern. Nach Medina. Yathrib. Der Prophet sallallahu alaihi hat Ali radiallahu anhu, seinem Cousin, befohlen, in dem Bett zu schlafen, in dem Bett zu bleiben, wo er normalerweise schläft. Und sie wollten ihn töten und sie wollten den Propheten Mohammed töten und haben Ali gefunden. Und manche Leute, es wird gesagt, dass er Ali dort schlafen gelassen hat in dem Bett, weil, obwohl sie ihn töten wollten und obwohl sie ihn Lügner bezeichnet haben und obwohl sie nicht an seine Botschaft geglaubt haben, wussten sie, dass er der ehrlichste Mensch ist und sie haben ihm immer noch ihre Güte als Pfand gegeben, denn sie wussten, dass er das Pfand immer zurückgibt und er hat Ali dort gelassen, damit Ali den einzelnen Menschen ihr Pfand zurückgibt. Das ist das, was einige dazu sagen. Also nur, das nur zum Charakter. Jetzt kommt der Prophet nach Medina. Sallallahu alaihi wasallam. Was passiert dort? Tatsächlich, was passiert? In kurzer Zeit wird er der Herrscher von der halben arabischen Halbinsel. Das wird jemand sagen, ja siehst du, ist ja doch der Herrscher geworden. Aber als allererstes sagen wir, Reichtum und Geld ist kein Beweis dafür, dass jemand kein Prophet ist. Was ist der beste Beweis dafür? Musa a.s. hatte auch sein Volk beherrscht. Salomon a.s. war ein großer Führer gewesen. David a.s. war ein großer Führer und reich gewesen. Das ist kein Beweis, dass dieser Mensch nicht trotzdem aufrichtig ist. Aber der Beweis, dass er der Führer der halben arabischen Halbinsel war, sein Leben in dieser Zeit ist der größte Beweis für seine Aufrichtigkeit. Denn wie hat er gelebt? Umar al-Khattab kommt eines Tages bei ihm ins Haus und fängt an zu weinen. Der Prophet Führer der halben arabischen Halbinsel, lebt in einer Lehmhütte, sein Nachbar ein Jude und er schläft auf einer Palmfasermatte. An dem Wand hängt ein Pfeil, an dem am Wasserbelter hängt und ein Maß Gerste steht im Raum. Und er fängt an zu weinen. Umar al-Khattab sagt, schau, der Kaiser und Kisra, der König von Persien, leben in Saus und Braus, im Luxus. Und der Gesandte Allahs lebt so. Was sagt der Prophet zu ihm? Er sagt sinngemäß, ja Omar, bist du nicht zufrieden damit, dass wir das Jenseits alleine für uns haben? Ein anderer kommt zu ihm, und weil er sieht die Spuren der Palmfasermatte an deinem Gesicht. Und er will ihm eine weiche Matratze machen, dann sagt der Prophet, ich habe nichts mit dieser Welt zu tun. Er leidet Hunger und gibt sein ganzes Vermögen aus, reitet auf einem Esel. Wie waren die Führer? Kannst du dir vorstellen, kommst du bei George Bush rein und der schläft auf der Palmenfasermatte. Wenn jemand in die Moschee gekommen ist, bei Propheten, sallallahu alaihi wasallam, sie wussten nicht, wer der Prophet ist, weil es gab keinen besonderen Platz. Er hat es gehasst, wenn die Leute für ihn aufgestanden sind. Und er hat seine Schuhe selber geflickt. Und er hat die Tiere selber gemolken. Und er ist auf einen Esel geritten, auf dem niedrigsten Reittier, vom Niveau her. Die anderen früher Fanfare. Der Kaiser, also wenn er kam, Fanfare. Roter Teppich, großes Pferd. Wie ist der Prophet aus seinem geritten? Auf einem Esel, mit einem anderen Mann hinten drauf, mit einem Jungen und redet mit ihm. Im Gebet betet er und ein kleines Kind fällt auf seinem Rücken. Und er bleibt so lange im Sujud dran, weil er will das Kind nicht beim Spielen stören. Was sagt Aisha radiallahu anha über ihn? Sie sagt, كَانَ فِي خِتْمَةِ أَهْلِهِ فَإِذَا حَضَرَتِ السَّلَاةُ قَارَجَ إِلَى السَّلَاةِ. Was hat er zu Hause gemacht? Sie sagt, der hat der Familie geholfen im Haushalt. Und wenn das Gebet kam, ging er zum Gebet raus. Dieser Mensch war der religiöse Führer von einem Reich, war der politische Führer von einem Reich, war der militärische Führer von einem Reich, hatte für jeden einen Ort, der Ohr, der Arme, der Reiche, jeder, der kam. Und im Nacht stand er 5 Stunden im Gebet, bis seine Füße anfingen anzuschwellen. Was für ein Mensch ist das? Was für ein Mensch ist das? Und fastet und betet mehr als alle anderen. Der religiöse Führer, normalerweise kennt das heute, ein religiöser Führer, ob in vielen, vielen Religionen, sogar bei Muslimen, einige Sekte, dann sitzt er da. Ja, du machst so. Was war bei ihm gewesen? Er war derjenige, der am meisten gebetet hat, der am meisten getan hat. Und deswegen, dies ist der Beweis dafür, dass sein Ziel niemals Reichtum war. Weil als er Reichtum hatte und als er Ruhm hatte, hat er diesen Ruhm abgelehnt. Und hat diesen Reichtum nur dafür benutzt, es zu spenden. Und hat diesen Ruhm nur dafür benutzt, Leute in den Islam zu bringen. Und hat das Geld nur dafür benutzt, wie gesagt, um zu spenden. Und deswegen, die Leute, die sich etwas damit auseinandergesetzt haben, auch von denen muss das Sekun, von den Orientalisten, zum Beispiel habe ich hier ein Buch von Rudi Paret, ein berühmter deutscher Islamwissenschaftler, und er schreibt hier, die Behauptung, er sei, also Mohammed, das ist auch in Mohammed und der Koran, 7. Auflage, Seite 34, die Behauptung, er sei ein berechnender Taktiker gewesen, um mit der Übersiedlung von Mekka nach Medina, grob ausgedrückt von der Prophetie zur Politik übergegangen, lässt sich nicht aufrechterhalten. Warum? Aufgrund seiner Biografie. Dann nächster Punkt. Wir dürfen ihr aber zumindest das eine entnehmen, dass er einerseits fest davon überzeugt war, also Mohammed, Gedankengut des Korans in Form von wirklichen Offenbarungen übermittelt bekommen zu haben. Das heißt, er sagt, er war wirklich überzeugt, weil er war aufrichtig. Dann, das heißt auf Seite 64. Auf Seite 85 im selben Buch sagt er, er, also Mohammed, war eben ein durch und durch religiöser, von Ehrfurcht und Dankbarkeit gegen Gott erfüllter Mensch. Dann sagt er auf Seite 150, er war ehrlich überzeugt, in seinen Verkündigungen lauter echte Offenbarungen zu übermitteln.